Die heutige Lesung ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 12. In jenen Tagen aber trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der judäischen Wüste: Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Er ist es, von dem durch die Propheten Jesaja gesagt ist: Stimme eines Rufers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Er aber, Johannes, trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog Jerusalem, ganz Judäa und das ganze Land am Jordan hinaus zu ihm. Und sie ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen: Schlangenbrut, wer machte euch glauben, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? Bringt also Frucht, die der Umkehr entspricht. Und meint nicht, ihr könnt sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an der Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhe zu tragen. Er wird euch mit Heiligem Geist und dem Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne säubern. Sein Weizen wird er in die Scheune einbringen, die Spreu aber wird er in unauslöschlichem Feuer verbrennen.
Himmlischer Vater, als Kinder der Verheißung bitten wir dich, dass du dich uns in deinem Wort jetzt offenbarst, dass wir aufschauen zu dir, dass wir Jesus sehen und ihn besser kennen und lieben lernen, dass wir besser erkennen können, wie ein Leben in der Nachfolge Jesu aussieht. In seinem Namen beten wir. Amen. Ja, Postkarten, die könnt ihr euch mitnehmen. Wir haben noch einige übrig, obwohl wir diese Woche, in der vergangenen Woche schon einige ausgeteilt haben. Vorne drauf steht, falsch rum, wer kommt eigentlich an Weihnachten? Rose und Alex haben sie entworfen. Ich finde sie klasse und wie ich es verstanden habe, könnt ihr auch noch mehr drucken, falls wir welche übrig haben. Stimmt das, Alex? Ja, also seid mutig und zuversichtlich, dass diese Postkarten tatsächlich Menschen in einen Gottesdienst bringen könnten und vielleicht hören sie dort zum ersten Mal von Jesus. Das wäre doch klasse. Tja, aber die Frage, wer kommt an Weihnachten, steht im Zentrum unserer Adventspredigtreihe. Die einfache Antwort ist natürlich Jesus. So viel dürfte bis jetzt rübergekommen sein, hoffe ich. Wir haben Jesus in den letzten zwei Wochen als König und als Retter kennengelernt. Das kam auch in den Liedern, glaube ich, ganz gut durch. Und heute kommen wir zu Johannes dem Täufer. Und der gibt uns eine neue, dritte Perspektive auf das Kommen von Jesus Christus, die einerseits bekannt vorkommt, aber andererseits auch radikal neu ist. Er verkündigt das Himmelreich. Das lesen wir am Anfang von Kapitel 3, Verse 1 und 2, ganz offensichtlich. In jenen Tagen aber trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der judäischen Wüste: Kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Ein König und sein Reich, was Johannes hier sagt, passt in unser Bild. Himmelreich bedeutet dabei natürlich nicht, dass überall Wolken umherwabern und dass wir jetzt irgendwo im Himmel, in den Wolken leben, sondern es steht einfach für das Reich, für die Herrschaft Gottes. Das heißt, mit Himmelreich meint Johannes eine neue Weltordnung, die von Gott kommt und die vollkommen gut ist. Das Himmelreich wird alle menschengemachten Weltordnungen und Herrschaftsstrukturen in den Schatten stellen und nicht nur das, sondern auch komplett ersetzen. Es ist nichts Abstraktes. Manchmal denkt man, das ist eine idealisierte moralische Ordnung, sondern es ist das Reich von König Jesus, das Reich Gottes. Die zwei sind dasselbe, weil mit Jesus Christus tatsächlich Gott, der Herr, ankommt. Wir sehen das in Vers 3. In dieser Prophezeiung von Jesaja. Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes ist der Rufer in der Wüste und der Herr kommt. Gott kommt. Die Ankunft ist gerade um die Ecke. Jesus ist nahe herbeigekommen. Und es besteht die reale Gefahr, dass die Ankunft holprig verläuft und der Herr bei seiner Ankunft vor den Kopf gestoßen wird. Der Weg ist noch nicht fertig. Der Weg muss hergerichtet werden. Er ist holprig oder sogar unpassierbar. Und diese Wegbereitung wird nicht durch eine Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur geschehen, wie sie in Leipzig so schön en vogue sind, sondern durch Umkehr. Durch eine ganz grundlegende Umorientierung der menschlichen Einstellung hin zu Gott. Deshalb sagt Johannes, kehrt um. Dieser Aufruf, kehrt um, wird oft auch mit tut Buße übersetzt. Und wenn sich zwei Übersetzungen so stark unterscheiden, dann lohnt es sich, den griechischen Ausdruck dahinter anzuschauen. Da handelt es sich um das griechische Metanoia, beziehungsweise das Verb. Wobei Meta für eine Änderung steht oder eine Umwandlung, wie zum Beispiel in Metallverarbeitung. Nein, Metamorphose. Besseres Beispiel, gut zu wissen, dass einige aufpassen. Meta, eine Wandlung, Noia, es handelt sich um die menschliche Gesinnung, die menschliche Einstellung. Das heißt, Johannes ruft mit Umkehr zu einem Sinneswandel auf. Die angemessene Reaktion auf das nahegekommene Himmelreich ist ein Sinneswandel. Den Blick nach innen zu werfen. Das Reich Gottes kommt nicht durch einen groß angelegten Feldzug, sondern dadurch, dass Menschen ihre Gesinnung ändern, die Einstellung ihres Herzens ändern, den Blick innerlich auf Gott richten. Metanoia oder Umkehr ist keine sehr intuitive Reaktion, denke ich, denn sie bedeutet, dass ich gegen meinen Instinkt nicht zuerst auf mich und meine eigenen Interessen schaue, sondern auf Gott, seinen Willen und seine Prioritäten. Und das ist keine schlechte Sache. Denn erst wenn Menschen sich selbst nicht mehr als oberste Priorität über die Maßen wichtig nehmen, erst dann werden sie anfangen, andere genauso ernst zu nehmen wie sich selbst. Und Gott wichtiger zu nehmen als alles auf der Welt. Umkehr bedeutet also nicht, sich Gott zähneknirschend unterzuordnen, sondern voller Freude zu erkennen, dass er es gut mit uns meint. Er will Frieden bringen und Menschen durch das kommende Himmelreich über die Maßen segnen. Beim Himmelreich handelt es sich um das beste, schönste, genialste und vollkommenste Leben, das Gott für Menschen bereithält. Das Himmelreich ist der Plan Gottes seit dem Anfang der Schöpfung. Wir sehen es hier an der Erfüllung der Prophezeiung von Jesaja, uralt, 700 Jahre alt. Wir erkennen, Gott hat seinen Plan dem Volk Israel mitgeteilt. Das Himmelreich ist nahegekommen, bedeutet letztendlich nichts anderes als, der Plan Gottes geht in Erfüllung. Es ist der Plan Gottes, Menschen im Himmelreich mit ewigem Leben, mit Frieden, mit Gerechtigkeit und mit Freiheit zu beschenken. Nur in diesem Reich lebt Gott mit uns. Nur dort können wir wirklich erfahren, was es bedeutet, für alle Ewigkeit bedingungslos und vollkommen geliebt zu werden. Gott meint es gut mit den Menschen, wenn das Himmelreich kommt. Und wer das Himmelreich verpasst, wird nie wirklich erfahren können, was Leben eigentlich bedeutet. Leben mit Gott. Er wird nie erfahren können, wie reich Gott die Menschen beschenken will, mit seiner vollkommenen Liebe und seiner Gegenwart. Wer nicht im Himmelreich lebt, wird immer einen Hunger nach mehr verspüren. Sein Inneres sehnt sich nach dem Leben mit Gott im Himmelreich. Und nur dort wird Gott diesen Hunger stillen. Und er will ihn stillen in allen, die zu ihm umkehren. Deshalb der Aufruf, kehrt um. Es ist ein Aufruf der Liebe. Das Reich Gottes ist aber noch nicht ganz da, so sagt es Johannes. Es ist nahe herbeigekommen. Es ist nahe herbeigekommen, das heißt, das Volk muss sich darauf vorbereiten. Es muss umkehren. Und das Volk weiß genau, dass es sich lohnt. In Vers 5 sehen wir sie von weit her in Strömen kommen. Aus den großen Bevölkerungszentren kommen sie in die Wüste zu einem einfachen Mann in einem nicht besonders gut aussehenden Gewand. Und sie ließen sich, Vers 6 von Johannes, im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Zwei Dinge drücken wahre Umkehr aus. Sie lassen sich taufen und sie bekennen ihre Sünden. Taufe? Warum Taufe? Taufe fungiert als Symbol, dass das alte Leben zu Ende ist. Dass ein neues, Gott zugewandtes Leben begonnen hat. Und das Bekannte ist, dass Taufe damals eigentlich nur für Nichtjuden üblich war. Nichtjuden, die dem Volk Gottes angehören wollten, ließen sich taufen. Juden ließen sich nicht taufen. Das heißt, hier haben wir eine unzweideutige Aussage, dass auch in ihrem Leben, in dem Leben des Volks Gottes, eine radikale Umkehr hin zu Gott erforderlich war. Alle Menschen müssen umkehren, nicht nur die, die draußen sind. Die Taufe des Johannes ist eine Aufforderung zur Demut, seine Aufforderung zu sagen, ja Gott, ich habe versagt. Wir alle haben versagt. Wir alle haben aufgrund unserer inneren Einstellung keinen Anspruch auf das verheißene Himmelreich. Das drückt die Taufe aus. Der zweite ganz wichtige Teil der Umkehr war das mündliche, das öffentliche Bekennen ihrer Sünden. Das Wesen der Sünde ist nichts anderes als die Ablehnung von Gottes guter Herrschaft. Ob sich das durch Diebstahl, durch Mord, durch Ehebruch oder einfach durch Lügen oder Lieblosigkeit ausdrückt, ist zweitrangig. Es ist die Ablehnung von Gottes guter Herrschaft und das heißt, Himmelreich und Sünde schließen sich kategorisch aus. Man kann nicht im Himmelreich leben, wenn Himmelreich für Frieden mit Gott steht, wenn man mit Sünde beladen ist, wenn uns Sünde für Feindschaft mit Gott steht. Aber warum ist das mündliche Bekennen so wichtig? Es ist wichtig, weil Menschen damit Schluss machen mit ihrer Scheinheiligkeit. Sie machen Nägel mit Köpfen. Das Theater, wonach wir im Grunde ja doch irgendwo alle gute Menschen sind, hat ein Ende. Öffentlich Sündenbekenntnis ist extrem wichtig und wir sollten nicht die Wirkkraft unterschätzen, wenn wir öffentlich unsere Sünden bekennen, weil es der Welt die Wahrheit vor Augen hält, dass wir Sünder sind, dass wir nicht besser sind, sondern dass wir unseren Platz vor Gott verstanden haben, dass wir Umkehr nötig haben, um uns zu Gott hinzuwenden. Johannes war ein sehr bekannter Prediger damals. Er wird auch in nichtchristlichen Quellen zitiert und beschrieben. Es war ein großer Event, ein frommer Event. Viele Menschen kommen, jeder will dabei sein, auch die Scheinheiligen. Es ist zu erwarten, dass nicht nur die Leute kommen, die es ernst meinen mit der Umkehr, sondern auch solche, die einfach ihre Frömmigkeit zur Schau stellen wollen, und die Taufe passt auch noch irgendwo mit dazu. Johannes hat nicht viel Gutes über diese Menschen zu sagen. Vers 7. Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah, da sagte er zu ihnen: Schlangenbrut, wer machte euch glauben, dass ihr dem kommenden Zorn entgehen werdet? Bringt also Frucht, die der Umkehr entspricht. Es ist nicht die freundlichste Begrüßung, aber es ist eine notwendige Begrüßung. Anscheinend denken die Pharisäer und Sadduzäer, dass sie einfach nur durch das Wasser des Jordans, die Taufe dort drin, das Untertauchen dem kommenden Zorn entgehen können. Und für Johannes ist klar, das ist keine wirkliche, keine innere Umkehr. Es ist Heuchelei, denn Umkehr ist nur authentisch, Vers 8, wenn sie auch Frucht bringt. Frucht ist hier, das ist ganz wichtig, nicht in der Mehrzahl. Dann ging es um gute Werke. Es geht um eine innere, radikale Änderung der eigenen Lebenseinstellung. Es geht wieder um die Umkehr, und die Frucht ist, dass es jeden Aspekt des eigenen Denkens, des eigenen Handels, des Redens ergreift und alles ändert. Umkehr ändert alles. Darum geht es. Und die Pharisäer und die Sadduzäer haben gedacht, sie können sich einfach ein bisschen Wasser überschütten lassen. Eigentlich waren die Pharisäer und Sadduzäer aber zwei grundverschiedene Gruppen. Zwei Gruppen, die allerdings eine grundlegende Überzeugung teilten. Die Pharisäer waren sich sicher, dass sie besser sind als der Rest. Und die Sadduzäer waren sich sicher, dass sie besser sind als der Rest. Und da sieht man schon so eine gewisse Spannung, ein logisches Problem. Es kann ja nicht jeder besser sein als alle anderen. Die wirkliche Gefahr liegt aber darin, dass diese Einstellung, dass man besser ist als jemand anders und deshalb den Eintritt ins Himmelreich verdient hat, die wahre Umkehr von vornherein ausschließt. Man schließt sich vom Himmelreich aus, wenn man denkt, dass man besser ist als andere. Und wahrscheinlich steht auch deshalb hier in Vers 7, dass sie zur Taufe kommen. Vorher haben wir gelesen, die anderen Menschen lassen sich taufen und bekennen ihre Sünden. Vielleicht ist es manchmal schwierig, aus der Stille zu argumentieren, aber hier macht es Sinn. Sie wollen einfach ihre Sünden nicht wie alle anderen öffentlich bekennen. Oder vielleicht höchstens die akzeptablen, die die eigene Ernsthaftigkeit in Glaubensdingen noch mehr in den Vordergrund stellt. Nach dem Motto: Bitte vergib mir, dass ich vom Hauskreis gestern Abend so müde war, dass ich heute nicht um 5 aufstehen konnte, um zu beten. Pharisäer und Sadduzäer sind die besseren, die besonders frommen Menschen, und damit sind sie vielleicht gar nicht so anders als wir. Letzte Woche bin ich über einen Artikel von Stefan Holthaus gestoßen. Er ist der Prorektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Leiter des Instituts für Ethik und Werte. Und er hat einen Artikel mit dem Namen »Die Schwächen der Frommen« veröffentlicht. Ich glaube, hier läuft das unter »Die Sünden der Frommen«. Er ist Insider, frommer Insider, da geht er selbstkritisch auf Schwächen jener Leute ein, die Gott ernst nehmen, die sich engagieren und ohne die nichts läuft in einer Gemeinde. Und er sieht gleich mehrere Gefahren unter den Frommen, die viel mit dem Pharisäertum gemeinsam haben. Und ich will nur eine herausgreifen. Ich kann euch den Link unter der Woche zuschicken. Schickt mir einfach eine E-Mail, wenn es euch weiter interessiert. Aber ihm geht es zuallererst um die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Holthaus sieht die Gefahr, dass gerade Fromme eine Überheblichkeit in Glaubenssachen entwickeln, in der sie den Pharisäern sehr ähneln. Er schreibt: Die Pharisäer waren die Engagierten, die Ernsthaften, Beflissenen. Viele sahen zu ihnen auf. Sie waren vorbildlich, sie kannten große Teile der Bibel auswendig und hielten sich an Gottes Gebote. Sie wussten, sie sind besser als die anderen, wegen all dieser Dinge. Und deshalb wurde das Eingestehen von eigenen Fehlern nicht mehr akzeptiert. Zweifel war nicht mehr erlaubt, konnte nicht mehr artikuliert werden. Schwarz-Weiß-Denken entsteht. Damit verschwindet aber auch die Kritik und Korrekturfähigkeit, die ja letztendlich für wahre Umkehr unverzichtbar ist. Und dazu kommt hier in Vers 9 bei den Pharisäern noch, dass sie sich offensichtlich als Nachkommen Abrahams besonders sicher vor dem kommenden Zorn Gottes wähnen. Sie sind ja Teil des auserwählten Volkes und nicht unten, sondern die Besten unter ihnen. Was soll schiefgehen? Vergessen haben sie dabei, dass sie Schlangenbrut sind. Schlangenbrut, die dem kommenden Zorn ausgesetzt sein wird, es sei denn, sie kehren um und bringen Frucht. Johannes sagt effektiv, die Nachkommenschaft Abrahams definiert sich letztendlich nicht biologisch. Gott könnte auch Steine nehmen und dem Abraham Nachkommen erwecken. Nachkommenschaft von Abraham, tja, wenn es Steine sein können, was sagt uns das? Das sagt, es geht letztendlich nicht darum, dass wir in einem Stammbaum vom Abraham abstammen, sondern darum, ob wir die richtige Einstellung, das Vertrauen auf Gott haben, das Abraham hatte. Holthaus schreibt, erst wer sich selbst als elender Sünder erkannt hat, weiß, was Gnade bedeutet. Pharisäer haben Gnade nie verstanden. Begnadigte Sünder, schreibt er weiter, neigen selten zur Selbstgerechtigkeit, eher zur Barmherzigkeit. Eingebildete Rechtgläubige dagegen sind schnell dabei, sich selbst gute Noten und anderen schlechte auszuteilen. Vielleicht geht es euch auch manchmal so wie mir, dass ihr eine Predigt hört und denkt, wenn doch nur der oder die das hören würde, das würde ihr gut tun. Vielleicht fällt dir jetzt auch so jemand ein, der wirklich dringend eine Predigt über Umkehr und Selbstgerechtigkeit hören müsste. Man könnte es den Pharisäertest nennen. Wenn wir in anderen die Notwendigkeit zur Umkehr sehen, aber nicht nur in uns selbst. Die große Gefahr ist, dass Menschen, die denken wie die Pharisäer, dem kommenden Zorn Gottes nicht entrinnen werden. Und hier kommen wir zum eigentlichen Kernpunkt, dem radikal Neuen, was Johannes hier uns hier sagt. Jesus ist nicht nur Retter, ist nicht nur König, er ist auch der kommende Richter. Im Großen und Ganzen können wir uns im deutschsprachigen Raum auf die Rechtsprechung und die deutschen Gerichte verlassen. Was aber denken wir, wenn Jesus Richter ist? Wie steht's mit dem Gericht Gottes? Wie positiv sehen wir das? Verlassen wir uns auch auf das Gericht Gottes wie auf das Gericht hier um die Ecke? Vor allem, wenn das Gericht Gottes mit der unangenehmen Vorstellung verknüpft ist, dass Gott zornig sein könnte, so wie es Johannes in Vers 7 schon angesprochen hat. Gott ist zornig, sagt Johannes. Sein Zorn kommt. Mit dem Himmelreich kommt auch der Zorn Gottes. Und warum, Vers 10? Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Gott ist zornig über Bäume, die keine gute Frucht bringen. Und wenn wir ehrlich sind, macht das Sinn. In einer Stadt wird der Nutzen eines Baums vielleicht anders definiert als in der Landwirtschaft, aber wenn ich eine Obstplantage habe und wenn ich möchte, dass Frucht auf diesen Bäumen wächst und es wächst keine drauf, dann werde ich den Baum fällen. Das ist ganz normal, vernünftig, es macht Sinn. Aber wir wissen auch, es geht um Menschen. Das war Johannes der Täufer, aber auch Jesus Christus übernimmt dieses Bild später von Johannes dem Täufer und erweitert es in der Bergpredigt in Kapitel 7. Ich denke, wir haben diese Kapitel 7. Das ist nur ein Ausschnitt davon, was Jesus über die guten und die schlechten Bäume sagt. Lassen sich etwa Trauben ernten von Dornen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. Ist auch wieder ganz logisch, ganz verständlich. Es geht um den Baum, der nicht liefert, was er soll. Aber die Bäume stehen für Menschen. Und Johannes und Jesus stimmen darin überein, dass Menschen danach gerichtet werden, ob sie gute Frucht bringen oder schlechte. Und da wird so langsam schon unangenehm. Wo stehe ich in dem Ganzen? Johannes ist noch nicht fertig. In Vers 12 kommt ein zweites Bild. Die bekannte Trennung der Spreu vom Weizen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne säubern. Seinen Weizen wird er in die Scheune einbringen, die Spreu aber wird er in unauslöschlichem Feuer verbrennen. Spreu und Weizen, ich glaube, wir haben hier ein Bild, werden mit dieser Wurfschaufel in die Luft geworfen und der Wind trägt die Spreu seitlich weg, die wird dann später verbrannt, mit unauslöschlichem Feuer. Das ist mehr als nur ein Erntebild. Und der Weizen landet wieder auf der Schaufel, wird weggepackt in die Scheune. Und es ist wieder klar, es geht um Menschen. Und wieder gibt es nur zwei Kategorien und zwei Endstationen. Spreu kommt ins unauslöschliche Feuer, Weizen kommt in die Scheune. Ein Urteil wird gefällt werden über jeden Menschen. Und ich sag's noch einmal, der Gerichtsspruch hat nichts mit guten Werken zu tun. Es geht nicht um Früchte, sondern um Frucht. Es geht um Umkehr zu Gott und ein Leben, das von innerer Umkehr zu Gott geprägt ist. Jesus ist der kommende Richter und ihm begegnen wir in Vers 11 als der Person, die die Schaufel in der Hand hält. Johannes schreibt, ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhe zu tragen. Er weiß, er ist unwürdig. So anders als die Pharisäer und Sadduzäer. Mir steht es nicht zu, ihm die Schuhe zu tragen. Er, der Stärkere, wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Jesus Christus ist der Stärkere, der mit der Schaufel in der Hand das Urteil über einen Menschen fallen wird. Jesus ist Retter, König und Richter. Und vielleicht ist es uns nicht bewusst, wenn wir rauschende Weihnachtsfeste feiern und schöne Weihnachtslieder über das Christkind singen, dass wir das kommende Gericht über die Menschheit feiern. Es wirft ein neues Licht auf Weihnachten. Johannes konnte nicht wissen, dass es sich bei der Ankunft des Herrn Jesus nicht um ein, sondern um ein zweifaches Kommen handelt. Das zweite Kommen, darum geht es jetzt. Das erste Mal kam Jesus letztendlich, um in seinem Tod am Kreuz den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Dort am Kreuz sehen wir das Gericht Gottes, was die Menschen verdient haben. Aber vor allem liegt darin die Möglichkeit unserer Errettung. Indem er das Gericht Gottes erlitten hat, für uns können wir dem Gericht Gottes entfliehen durch Umkehr und durch Vertrauen auf Jesus. Der kommende Zorn, ihm können wir entkommen, weil Jesus ihn auf sich genommen hat. Und als Jesus 3 Tage nach seinem Tod von den Toten aufersteht, ist das die Bestätigung, dass er in der Tat Gottes König ist. Er rettet am Kreuz. Dort wird er auch am meisten als König bezeichnet, wenn man sich die Evangelien durchliest. Und er wird von Gott als König bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt. Jesus ist der König, der von nun an das Universum von der Seite Gottes regiert. Und von dort wird Jesus ein zweites Mal kommen. Darüber waren sich die ersten Christen sicher. In Offenbarung 6,16, Kapitel 6, Vers 16 wird es so angekündigt. Als Jesus kommt, als der Tag des Gerichts kommt, sagten die Menschen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und deckt uns zu vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das Lamm steht hier für Jesus, vor dem Zorn Jesu. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Wer kann da bestehen? Die Menschen erkennen, vor dem Zorn Gottes kann niemand bestehen. Der große Tag des gerechten Zornes, es ist kein willkürlicher Zorn, es ist gerechter Zorn. Der Tag wird erst noch stattfinden. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sehen wir dieselbe Überzeugung ausgedrückt, aber diesmal nicht aus der Perspektive von Menschen, die das Gericht noch an sich erfahren müssen, sondern von Menschen, die sich Gott zugewandt haben. Paulus schreibt diesen Menschen, überall nämlich wird berichtet, wie ihr euch von den nichtigen Göttern weg Gott zugewandt habt. Umkehr heißt, sich Gott zuzuwenden, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um zu warten auf seinen Sohn aus dem Himmel, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Es ist nur noch eine Sache des Wartens. Die Frage ist nicht, ob der Zorn kommen wird, sondern wann er kommen wird. Jesus wird zurückkommen, um sein Reich endgültig ein für alle Mal zu errichten. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, im Himmelreich zu leben? Jesus wird zurückkommen und richten zwischen guten und schlechten Bäumen, zwischen Spreu und Weizen. Aber er wird auch zurückkommen, um die zu retten, die ihm ihr Leben anvertraut haben. Denn darin wird sich Umkehr zu Gott ausdrücken. Und danach werden wir letztendlich gerichtet werden, ob wir Jesus als Retter und als König empfangen haben. Sind wir bereit für das Kommen Jesu? Das ist die Frage, die wir uns am dritten Advent stellen müssen. Letztendlich müssen wir uns entscheiden, ob wir das Vorzeichen unseres Lebens umkehren wollen. Ob wir uns innerlich zu Gott hinwenden wollen. Ob wir die Scheinheiligkeit sein lassen wollen. Ob wir die Hinwendung zu Gott zur Grundeinstellung unseres Lebens machen wollen. Das ist eine große Aufgabe. Und das Gute, das Schöne daran ist, dass Gott uns auch dabei helfen will. In Vers 11 heißt es, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Feuer steht für das Gericht Gottes, aber die Taufe mit dem Heiligen Geist steht für den Eintritt ins Himmelreich. Jeder muss sich selbst entscheiden, ob er umkehren will, aber gleichzeitig brauchen wir keine Furcht zu haben, dass Umkehr vielleicht unmöglich ist, zu schwer, dass wir es nicht schaffen. Gott wird es in dir schaffen. Wirst du dich dafür entscheiden? Gott selbst wird durch den Heiligen Geist die nötige Umkehr in dir und mir möglich machen und uns ermächtigen, durch den Geist gute Frucht zu bringen. Wer sich Gott zuwendet, braucht keine Angst von dem Zorn Gottes zu haben. Die Verkündigung von Johannes macht klar, dass alle umkehren müssen. Nur so werden wir bereit sein für das Reich Gottes und dem kommenden Zorn entrinnen. Bist du bereit dafür? Wenn du es noch nie getan hast, wirst du es heute tun. Lass dich retten von Gott. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Warnung vor dem kommenden Gericht und vor dem kommenden Richter, Jesus, unserem Herrn. Wir danken dir, dass er deinen Zorn von uns abgewendet hat und ihn auf sich geladen hat. Wir danken dir für die Warnung, dass wir umkehren müssen, denn ohne sie würden wir blind ins Unglück laufen. Tauf uns mit deinem Heiligen Geist. Bring uns zu der Entscheidung, dass wir umkehren, unsere Sünden bekennen, dass wir erkennen, dass wir unwürdig sind, so wie Johannes. Hilf uns vor aller Scheinheiligkeit und bewahre uns davor, dass wir Schuld auf uns laden, indem wir den Finger auf andere zeigen und den Balken im eigenen Auge nicht sehen. In Jesu Namen. Amen.